Eiche. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hi, ich bin Dennis Schiponder und freue mich, euch hier zur zweiten Folge vom Mauerecho-Podcast Ost trifft West begrüßen zu dürfen. Ich will euch nochmal kurz mitnehmen, weil die ersten zwei Folgen ein bisschen anders aussehen, als ihr das in Zukunft gewohnt sein werdet. Wir dachten uns, für den Einstieg ist es vielleicht nochmal gut, ein umfassenderes Bild vom Osten und diese Woche vom Westen zu geben. Und das machen wir, indem wir nur eine Person einladen. In Zukunft wird es dann so sein, dass wir in einer Folge zu einem Thema zwei Personen da haben. Eine aus Ostdeutschland, eine aus Westdeutschland. Nur um euch nochmal abzuholen. Diese Woche haben wir Gerda Hasselfeld hier. Sie ist in Bayern geboren, ist auf einem Gasthof aufgewachsen, den ihre Eltern betrieben haben. Sie ist CSU-Mitglied, war Bauministerin unter Helmut Kohl zur Einheit. Sie ist heute Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes und wird uns jetzt nochmal diesen vollumfassenden Blick aus dem Westen auf die Einheit geben können. Fangen wir gleich mit der Einleitung an, Frau Hasselfeld. Gibt es etwas, das es heute nicht mehr gibt, aber vor der Wende gab, das Sie vermissen?
Ehrlich gesagt, nein, nein. Ich wüsste nicht, was ich vermissen würde. Im Gegenteil, ich finde es eine Bereicherung, dass wir jetzt innerhalb ganz Deutschlands uns besuchen können, dass wir reisen können ohne die Schwierigkeiten, die wir früher hatten, dass wir ein größeres Deutschland haben. Das empfinde ich nur als Bereicherung und deshalb wüsste ich nicht, was ich von der früheren Zeit oder aus dieser früheren Zeit vermissen würde.
Das finde ich ist schon eigentlich eine sehr spannende, so ein sehr spannender Unterschied, den man schon ausmachen kann. Weil ich glaube, mit jeder Person aus Ostdeutschland, wo ich darüber gesprochen habe, die hat immer irgendwas gefunden, wo sie meinte, ja, ach, da kann ich mich noch früher dran erinnern. Das fand ich ganz toll. Oder wenn es manchmal auch nur so menschliche Werte sind. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass sich für den Westen vielleicht gar nicht ganz so viel geändert hat, wie jetzt sozusagen für den Osten und da man sozusagen an einem Punkt immer weiterentwickelt hat und die Welt sozusagen größer, globaler, spannender für einen geworden ist und weil sich da vielleicht auch nicht so viel geändert hat oder was würden Sie sagen?
Ich glaube, dass beides stimmt. Einmal hat sich für uns im Westen nicht so viel geändert. Wie gesagt, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, auch alle Teile unseres Heimatlandes kennenzulernen, auch andere Regionen und Menschen kennenzulernen. Das ist eine Bereicherung, aber es ist nicht etwas, worauf wir, ich wüsste nicht, worauf wir verzichtet hätten, was wir jetzt so ganz anders hätten seit der Wiedervereinigung und deshalb das wieder zurückhaben möchten. Und zum Zweiten hat sich in der Tat global natürlich unheimlich viel verändert, nicht nur bei uns im Land, sondern weltweit. Die Unsicherheit, die sich daraus für viele Menschen ergibt, ist ja spürbar, gerade in diesen Zeiten.
Da steigen wir gleich nochmal mit ein, weil wir sind ja am Anfang nochmal an diesem allgemeinen Punkt und unsere erste Abteilung ist sozusagen immer Happy News. Welche positiven Nachrichten haben Sie denn diese Woche überrascht oder glücklich gestimmt?
Also da muss ich wirklich ganz fest nachdenken, denn bei den reinen Nachrichtensendungen überwiegt seit Wochen, um nicht zu sagen Monaten, die Nachricht über Krisen, über Kriege, über humanitäre Bedarfe und Ähnliches, sodass bei den Nachrichten, die über die Sendungen laufen, außer manchen Sportnachrichten kaum etwas Positives dabei ist. Das, was mich dabei aber immer wieder positiv stimmt, ist zum Beispiel das, was für Menschen in schwierigen Situationen, ob das im Gazastreifen ist oder in der Ukraine, was da alles an Hilfsleistungen an den Tag gelegt wird, wie Menschen sich gegenseitig helfen und wie Hilfsorganisationen, ich nenne da ja auch das Deutsche Rote Kreuz, dem ich vorstehe, tätig sind, das beeindruckt mich immer wieder. Bei den Nachrichten hat mich schon sehr bewegt in den letzten Tagen immer wieder auch die Nachricht über die Freilassung der Geiseln. Ich hoffe sehr, dass auch die anderen Geiseln bald freigelassen werden und dort auch tatsächlich Frieden einkehrt in dieser Region.
Ja, das ist ja wirklich eine positive Nachricht, die man, glaube ich, manchmal auch gar nicht mehr so gut rausfiltern kann, wenn man so überwältigt wird mit so vielen negativen Nachrichten. Aber gerade dieses, dass es eine Waffenruhe gibt, dass Geiseln ausgetauscht wurden, dass so ein langer und sehr komplexer Krisenherd auf der Welt, dass der doch auch mal zu einer momentanen Pause wieder finden kann. Und die Gesprächsparteien wieder mal an einen Tisch finden, das ist ja eigentlich auch was Positives, auf das wir, worauf wir hoffentlich in den nächsten Wochen aufbauen können.
Ja, und das zeigt auch, dass auch in schwierigen Situationen, bei denen man nicht sofort eine Lösung sieht, dann doch immer wieder es Situationen gibt, wo man Hoffnung haben kann und wo sich das Blatt wieder zum Besseren wendet. Auch wenn es manchmal Kompromisse sind, wie auch bei diesem Fall. Aber es ist für die betroffenen Menschen auf jeden Fall und für die ganze Region eine positive Bewegung.
Dann machen wir doch gleich eine Überleitung zu unserem Hauptteil Mauergeflüster. Hier sprechen wir jetzt über Ihre biografische Perspektive auf die Einheit und schauen uns mehr an, wie war Ihre Perspektive zu der Zeit? Wie würden Sie denn Ihr Aufwachsen in der Bundesrepublik beschreiben als Kind?
Also ich bin aufgewachsen in einem Dorf im Bayerischen Wald und zwar in einem Gasthaus. Meine Eltern hatten einen reinen Familienbetrieb. Wir waren 6 Kinder. Die ersten 5 waren Mädchen. Ich bin die zweite. Und das, was ich in Erinnerung habe, ist ein liebevolles Elternhaus, eine Großfamilie, auch mit Oma und Opa und mit vielen, vielen Menschen, die in unser Gasthaus kamen und die Familie letztlich bereichert haben. Ich bin also öffentlich aufgewachsen. Wir haben Schulaufgaben im Gastzimmer gemacht, nicht irgendwo in einem eigenen Zimmer. Es waren einfache Verhältnisse, aber mit viel Liebe aufgewachsen und gleichzeitig aber mit Fleiß und Disziplin und entsprechendem Vorbild auch von Seiten der Eltern aufgewachsen. Die Botschaft war eigentlich, ihr habt viele Freiheiten, aber Anstrengung lohnt sich. Und das haben wir auch dann später durchgehalten. Und dadurch hatte ich auch eine ganze Menge von Chancen bekommen, die ich dann auch genutzt habe.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal gleich ein Punkt. Was glauben Sie denn, hat Ihre Kindheit jetzt im Gegenzug zum Beispiel zu Gysi, den wir letzte Woche als Gast hatten, wo waren da, glauben Sie, die größten Unterschiede?
Ich glaube, dass ganz wesentlich war, dass ich in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin. Meine beiden Eltern waren keine Akademiker. Dass ich eben auch auf dem Land groß geworden bin, keine Anonymität spürte, sondern eine Dorfgemeinschaft erlebte, noch dazu durch das Gasthaus. Und dass ich auch nicht nur in der Schule und im Studium war, sondern schon als 13-, 14-Jährige zu Hause auch bedient habe im Gasthaus, dass ich dieses durchgehalten habe, bis ich geheiratet habe nach dem Studium, dass ich also das reale Leben und das vielfältige soziale Leben auch durch diesen Gastwirtschaftsbetrieb und durch meine Tätigkeit als Bedienung und später auch als Werkstudentin erlebt habe. Ich war also nicht nur Schülerin und Studentin und schon gar nicht in irgendwelchen herausgehobenen elitären Einrichtungen, sondern eine vom Land. Und das hat mich geprägt und das hat mir letztlich auch die Scheu genommen, als damals junge Frau oder noch Mädchen auch dann schon politisch tätig zu sein. Es war für mich nie etwas Besonderes, jetzt als Frau in der Politik aufzutreten, sondern Ich bin so aufgewachsen in der Öffentlichkeit, dass für mich das selbstverständlich war, meinen Mund aufzumachen, wenn ich den Eindruck hatte, der muss jetzt aufgemacht werden.
Also wenn ich das gerade mit dem vergleiche, was Gregor Gysi mir letzte Woche erzählt hat, dann ist es schon ein starker Unterschied, weil er kam eher aus einem intellektuellen Haushalt. Er hat uns erzählt, dass sein Privileg im Osten damals vor allen Dingen Bücher waren. Seine Eltern kamen so aus dem Verlagswesen und er ist da schon in einer sehr, sag ich mal, schillernden Umgebung groß geworden, weil es auch immer Gäste bei ihm aus dem Ausland gab. Und da sieht man mal, die Situationen können auch, wenn man so Ost und West sich anschaut, sehr unterschiedlich privilegiert sein. Und das hat ja noch sozusagen nichts mit Glück im Leben zu tun. Sie haben ja gerade davon erzählt, dass Sie Chancen bekommen haben und die dann genutzt haben. Was waren das für Chancen?
Also es war einmal die Chance, damals in den 60er Jahren oder Anfang 60 auf das Gymnasium zu gehen. Das war für ein Mädchen zur damaligen Zeit aus dem Dorf nicht die Regel. Ich war die Einzige aus der Klasse, die ins Gymnasium kam. Das Zweite war, dass ich dann am Gymnasium auch nach einigen Jahren Klassen und später dann auch lange Jahre Schulsprecherin war. Das hat sich so ergeben. Ich habe mich nicht danach gedrängt, aber das hat dazu geführt, dass ich relativ selbstverständlich lernte, Verantwortung zu übernehmen, auch Dinge mit der Schulleitung zu diskutieren, die strittig waren. Das hat Selbstvertrauen gegeben. Und dann kam noch dazu, dass ich nach dem Abitur auch freie Berufswahl hatte. Unsere Eltern haben damals gesagt, ihr könnt studieren, was ihr wollt, aber das, was begonnen wird, soll fertig gemacht werden. So, das war so die Ansage, weil wir 6 Kinder waren und das ja auch Geld kostete, dass auch ein gewisser Ansporn da war. Denn es war immer klar, wenn das Lernen zu viel wird, dann haben wir zu Hause viel Arbeit, wo wir euch brauchen können. Das galt auch für meine Schwestern. Und das war Ansporn genug, dass Fleiß und Disziplin und so auch automatisch mit dazu kamen. Da bin ich sehr dankbar für diese Chancen. Und wie gesagt, vor allem deshalb, weil es nicht selbstverständlich war.
Ich stelle mir gerade die Situation so ein bisschen vor. Ich bin ja auch ein Arbeiterkind, komme aus dem Milieu. Und meine Schwester ist zum Beispiel ganz anders geraten als ich. Und ich habe gemerkt, dass gerade in diesem Umfeld nicht jeder die gleiche Möglichkeit hat, weil ja jeder auch unterschiedliche Fähigkeiten hat. Und bei mir war das immer so, dass ich schon ganz intuitiv dafür gekämpft habe. Also zum Beispiel, dass ich damals aufs Gymnasium gehen darf. Meine Eltern waren immer, ja, aber mach doch lieber die Ausbildung, anstatt studieren zu gehen und sowas alles. Und ich habe mich da immer durchgesetzt mit meinem eigenen Kopf. War das bei ihm ähnlich oder wurden Sie da auch sehr stark unterstützt von dem Elternhaus? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, finanziell haben Sie gesagt, okay, gerne mach das. Aber mussten Sie dafür dann auch selbst kämpfen oder kam das dann so mit der Zeit?
Also die Frage zu studieren, das war kein Thema. Das, was ein Thema war, war die, da kann ich mich noch gut erinnern, die Wohnsituation. Ich wohnte zunächst bei einer Tante im Studium in München, wo ich so viel wie überhaupt keine Freiheiten hatte, sondern immer entweder an der Uni oder in der Wohnung war. Und ich wollte aber auch das Studentenleben genießen. Und das konnte ich nur dadurch, dass ich dort ausgezogen bin. Und da hatte ich einen ziemlichen Streit in der Familie, weil ich natürlich bei der Tante kostenlos wohnte. Und habe dann halbtags neben dem Studium noch in einer Bank gearbeitet, um mir die Wohnungskosten zu finanzieren. Und nach diesem halben Jahr, wo ich gezeigt habe, dass ich es auch alleine schaffe, war dann der Frieden in der Familie wieder hergestellt und wurde das akzeptiert. Also das waren so Kleinigkeiten, aber ich hatte, dadurch, dass meine Eltern nicht Akademiker waren, haben sie auch nicht so genau damit beschäftigt, was ich mal beruflich mache oder so. Die haben gewusst, sie ist grundsätzlich auf einem ordentlichen Weg und dann geht das schon. Und bei 6 Kindern, noch dazu mit dem Gastwirtschaftsbetrieb zu Hause, war das natürlich nicht so ganz einfach, sich auch noch im Detail um das Wohl der Kinder zu kümmern. Aber wir hatten immer das Gefühl, es klappt schon alles und wir halten zusammen. Und das tun wir bis heute. Wir haben einen sehr guten, fast exzellenten Austausch unter den Geschwistern und Zusammenhalt unter den Geschwistern.
Sie haben uns ja schon erzählt, dass Sie eigentlich nichts verloren haben durch die Wende, sondern nur gewonnen haben. Was war denn so im Zusammenhang mit der Wende für Sie eins der emotionalsten Erlebnisse, das Sie erlebt haben?
Also ganz stark emotional war das Erleben am 9. November im Plenarsaal des Bundestages, als die Nationalhymne angestimmt wurde. Und genauso emotional war die Einheitsfeier vor dem Reichstag. Und ich erinnere mich auch noch an so manche Begegnung damals, als ich Bundesbauministerin war, zur Zeit der Wende, als ich in Städten im Osten war und bestürzt war über das Stadtbild, das sich mit wunderschönen alten Fassaden in vielen Städten ergab, aber wo die Häuser eben in einem sehr maroden Zustand waren. Das tat mir richtig in der Seele weh. Also es war Freude, Begeisterung über die Einheit, gerade bei diesen besonderen Tagen. Es war aber dann auch die Ernüchterung in manchen Städten, die mich dann immer wieder verfolgte.
Und ich meine, dadurch, dass Sie ja Städte- und Bauministerin waren, was war denn das Erste, was Sie dachten, da müssen wir jetzt ran?
Ja, es waren eigentlich zwei Dinge. Das eine, diese Altbausanierung und das Gesicht der Städte. Also die Städtebauförderung war ja auch in meinem Ressort. Die hatte gerade dann in dieser Zeit eine unheimlich starke Bedeutung innerhalb des gesamten Ressorts, auch nach meiner Zeit als Bauministerin. Und das Zweite war auch die Situation der Wohnungen, die innerhalb der Häuser dann auch in einem zum Teil wirklich schwierigen Zustand waren. Wir kannten das vom Westen her überhaupt nicht, dass zum Beispiel Toiletten noch am Gang waren, nicht in der Wohnung. Auch die vielen Plattenbauwohnungen, wo jede gleich ausschaut und man am Abend, wenn man dann womöglich etwas angetrunken nach Hause kommt, vielleicht gar nicht weiß, wo ist jetzt der tatsächliche Eingang. Das hat mich schon bedrückt und deshalb waren die zwei Dinge, erstens Anhebung, deutliche Anhebung der Städtebauförderung und zum Zweiten dann der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus von großer Bedeutung.
Ich würde sagen, das merkt man heute in Ostdeutschland schon auch sehr stark. Gerade der Ausbau vieler Städte, die Renovierungen, das würde ich heute mal sagen, wenn ich so durch den Osten fahre und wir jetzt nicht in den ganz kleinsten Örtlichkeiten sind, dass das gut funktioniert hat. Es gibt viele ostdeutsche Städte, die heute ein neues Antlitz haben, wo die Innenstädte schön aussehen, schön gemacht wurden. Das ist doch eigentlich ein Erfolg der Einheit, den sozusagen Sie ja auch noch initialisiert haben.
Ja, so sehe ich das auch nicht jetzt wegen mir persönlich, sondern weil hier die Bevölkerung in diesen Städten gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen etwas auf die Beine gestellt haben, was sich wirklich sehen lassen kann. Es ist ja nicht nur die staatliche Förderung gewesen, sondern es ist auch das Engagement der Kommunen und das Engagement der Bevölkerung. Und viele haben das ja auch persönlich, haben da persönlich auch investiert. Und das zahlt sich heute aus. Ich war erst vor kurzem in Görlitz, übrigens einer Stadt, die schon besondere Förderung auch zusätzlich bekommen hat durch einen privaten Investor. Aber eine Stadt, in der ich im Volkskammerwahlkampf als Ministerin war und die ich in wirklich grauer Erinnerung hatte und habe. Damals war auf dem Hauptplatz alles grau und braun und die Menschen waren verängstigt, sind nach der Kundgebung relativ schnell wieder in den Straßen verschwunden. Ich bin dann privat vor vielen Jahren mal hingefahren, mittlerweile war ich öfter da, weil ich sehen wollte, was aus dieser Stadt geworden ist. Und ich war tief beeindruckt von dem, was dort auf die Beine gestellt wurde. Und erst vor wenigen Wochen war ich wieder da und merkte aber dabei auch, es ist nicht nur das Stadtbild, sondern auch die Zivilgesellschaft ist lebendig geworden. Also hier ist eine Zivilgesellschaft da aus Menschen, die neben ihrem Beruf oder nach ihrer Berufstätigkeit sich engagieren, ehrenamtlich engagieren, einbringen und auch beruflich unheimlich fleißig und tüchtig sind. Das hat mich sehr beeindruckt.
Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man sich heute so Studien anguckt, dass, also es ist eigentlich kaum noch Ostdeutsche gibt, die nicht in Westdeutschland waren, aber doch immer noch um die 60% der Westdeutschen noch nie privat in Westdeutschland waren. Ist das für Sie auch ein Grund, warum vielleicht beide Teile sich manchmal noch nicht so gut verständigen können oder nicht so gut miteinander kommunizieren können, sondern sich auch immer mal wieder auf die Füße treten, wenn man vielleicht die Verhältnisse vor Ort noch nicht so gut kennt?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass der Westen den Osten so nicht versteht, weil er wenig da ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur meine Eindrücke schildern. Und mein Eindruck ist, dass es sich nicht nur lohnt, immer wieder in diese Orte, nicht nur in die Städte, sondern auch in die Gegenden zu fahren, um ganz Deutschland einfach wahrzunehmen und alle Regionen und die Menschen, die dort leben, verstehen zu können. Das gilt übrigens nicht nur zwischen West und Ost, das gilt auch innerhalb des Westens. Ich kenne viele Menschen, die zwar in Bayern Urlaub machen, ja, aber immer nur in den reinen Urlaubsregionen und viele andere Regionen, die nicht gerade im Fokus der Urlaubsreisen sind, nicht kennen oder auch Leute aus Süddeutschland, die ganz selten mal in Niedersachsen oder in Rheinland-Pfalz oder im Saarland sind. Es gibt überall hochinteressante nicht nur Städte, sondern auch eine hochinteressante Geschichte und Traditionen in allen Regionen unseres Landes. Und da kann ich nur sagen, es ist für jeden empfehlenswert, immer wieder in Regionen zu reisen, privat zu reisen, die man noch nicht kennt. Und deshalb natürlich, weil wir den Osten noch weniger kennen als viele Regionen im Westen, ist da der Bedarf besonders groß.
Ja, aber ich finde das eigentlich schön, was Sie da gerade nochmal für eine Ebene aufgemacht haben, weil es ja auch nochmal deutlich macht, es gibt ja gar nicht den Osten und den Westen, sondern es gibt verschiedene Regionen innerhalb dieser Strukturen oder diese Konstrukte, die wir uns ja eigentlich auch erdacht haben sozusagen. Und wir sollten uns, glaube ich, manchmal viel mehr darauf besinnen, wie schön wir es eigentlich doch hier auch in unserer Umgebung haben. Und wir hatten mit Gregor Gysi das auch im Gespräch, dass er meint, wir Deutschen, wir haben so eine Mentalität von so, ja, schon auch so eine Meckermentalität manchmal. Und wir gucken gerne auf das, was wir nicht haben, anstatt auf das, was wir schon haben. Und ich glaube, gerade während Corona haben sehr viele Leute nochmal auch feststellen können, was wir an unserem Land so Schönes haben können, weil viele dann doch mal in der Nähe dann campen waren oder nochmal Urlaube gemacht haben, die sie sonst nicht gemacht hätten und so dieses Land vielleicht nochmal besser kennengelernt haben.
Das glaube ich auch. Das ist in der Corona-Zeit besonders deutlich geworden. Ich hoffe nur, dass es anhält und dass nicht nur diejenigen, die das damals erlebt haben, sondern auch andere noch mehr Freude am Entdecken der Geschichte, der Traditionen und vor allem der Mentalitäten der Menschen haben, als das bisher der Fall war.
Ja, da kommen wir auch gleich zu einer Thematik, die mich auch selbst nochmal interessiert. Was ist denn für Sie Deutschland? Was macht uns von den Werten her gerade aus?
Ach, das ist ja fast ein Besinnungsaufsatz, der zu schreiben ist. Ich kann das auch nur persönlich aus meiner Sicht sagen, was sehe ich an diesem Land? Ich sehe eine große Offenheit, also eine Diskussionsfreudigkeit. Immer wieder gepaart allerdings mit der Sicht auf mehr Probleme als mit der Sicht auf die Chancen und die Vorteile. Aber das ist wahrscheinlich menschlich, weil man immer noch das sieht, was noch nicht so ganz perfekt ist und die guten Sachen gelegentlich auf die Seite schiebt. Aber wir haben eine so reiche Geschichte, eine so große, großartige Kultur, auch wenn Sie an unsere Dichter denken, an die Literatur, an die Musikgeschichte, da können wir stolz sein auf dieses. Und dieses Kulturgut, das gehört zu unserem Land. Und auch das ist eine unheimlich große Bereicherung. Wir haben Freiheit im Bildungsbereich, im Pressebereich. Also gerade dieses Thema Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das ist ein so hohes Gut, das nicht überall selbstverständlich ist und das gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Natürlich haben wir auch Probleme, also bei all diesen Positiven darf man das nicht vergessen, gerade jetzt in der Zeit.
Ja, aber es ging ja gerade sozusagen um die Identität Deutschlands. Was ist denn eigentlich Teil dieser Identität? Da finde ich es eigentlich ganz gut, was Sie gerade so zusammengefasst haben. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, weil wir uns in dem letzten Jahrhundert ja alleine schon dreimal neu identifizieren mussten. Und jedes Mal so einen großen Schritt gemacht haben, also nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann die Vereinigung, dass wir manchmal immer so noch so auf alten Identitätsmustern sitzen, wo ich aber glaube, dass wir uns tatsächlich viel schon weiterentwickelt haben, weil wir uns immer wieder neu erfinden mussten. Haben Sie das manchmal auch so ein Gefühl oder empfinden Sie das ganz anders?
Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, aber das ist wirklich individuell, dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen. Wir haben, wie in jedem anderen Land auch, natürlich Schwankungen zu ertragen und auch Veränderungen in der Globalisierung zu ertragen. Und dann natürlich auf diese auch eine Antwort, müssen wir aber eine Antwort geben. Und da muss gerungen werden, aber wir ringen auch darum, und zwar sehr detailliert, ja, mit viel Einzelvorschriften und nicht Order per Mufti, sondern in einer lebendigen Demokratie. Das ist nicht immer einfach. Wir machen uns, glaube ich, das gehört schon zu unserem Wesen, das Leben nicht immer leicht, sondern eher schwer. Durch unsere Regelungswut, alles immer perfekt machen zu wollen, und da stehen wir uns zum Teil selber im Weg. Beispielsweise durch viel bürokratische Vorschriften und Ähnlichem. Ja. Aber insgesamt, finde ich, können wir so wahnsinnig stolz auf die Entwicklung in unserem Land sein. Wir haben großes Glück gehabt in unserer Geschichte, spätestens in der Zeit, die ich erlebe. Ich bin Jahrgang 50 und habe eigentlich immer nur Besserungen erlebt, ja. Im persönlichen Umfeld, aber auch für das gesamte Land. Wir hatten Glück mit unseren Regierungen, nicht nur mit einer Partei. Und ich vertraue deshalb auch darauf, dass die Probleme, die wir heute sehen, dass wir die auch in einer freiheitlichen Demokratie lösen können.
Hoffe ich auch, daran glaube ich auch ganz fest. Deswegen auch dieser Podcast. Weil ich glaube, über all das, was auch in den Medien halt sozusagen berichtet wird, über diese ganze Schlagweite, die wir immer haben mit da sind wieder neue Nachrichten, da sind wieder neue Nachrichten, dort überformt uns schon wieder eine negative Nachricht und dort kommt wieder eine, bleiben die guten Sachen manchmal gar nicht hängen und bleibt auch manchmal gar nicht hängen, dass eigentlich wir ein relativ stabiles politisches System haben, im Gegensatz zu zum Beispiel unseren Nachbarn drumherum. Und es uns ja eigentlich, also ich habe in Lissabon gelebt, ich habe in London gelebt, ich habe in Amsterdam gelebt und irgendwann ist mir aufgefallen, ich wollte zwar weg, aber in Deutschland laufen doch auch Sachen, wenn sie manchmal vielleicht etwas bürokratisch und anstrengend sind, aber im Großen und Ganzen läuft es doch bei uns ganz gut und ich finde gute Lebensverhältnisse vor. Natürlich war das noch vor Corona, jetzt ist alles ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, andere Länder hat das viel härter getroffen. Und da, ich finde, das ist tatsächlich so eine Leistung. Ich als Linke habe natürlich naturgemäß so ein bisschen Probleme, diesen Stolz auf das Land, das mir zuzuschreiben. Aber ich finde, man kann schon stolz darauf sein, eigentlich, was wir während Corona geschafft haben, dass wir eigentlich unser System so lange so stabil halten konnten und dass wir schon eigentlich uns darum sorgen, also dass wir den Sozialstaat nicht so einfach aufgeben und auch nach rechts und links gucken. Würden Sie da das an den Punkten dem so zustimmen?
Ja, ja. Ich glaube schon, dass wir die Kraft haben, unter den demokratischen Parteien die Probleme, die wir heute haben, lösen zu können. Die sind nicht einfach zu lösen. Also einfache Antworten auf die Probleme, die wir haben durch die Globalisierung, durch den Klimawandel und dergleichen, sind sicher nicht vorhanden. Aber es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass unser System das Richtige ist, um dieses zu erreichen. Und dass auch die Menschen da sind, die innerhalb dieses Systems auch zu Lösungen beitragen. Das ist nicht immer einfach und Demokratie lebt davon, dass eben alle einbezogen werden und deshalb auch gestritten und gerungen werden muss um die richtigen Entscheidungen. Aber in der Vergangenheit sind wir da gut gefahren und eine andere Möglichkeit scheidet für mich auch aus. Ja, also die freiheitliche Demokratie, so wie wir sie haben, diese zu pflegen, das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben, die wir alle miteinander haben. Und dabei darf man auch nicht unterschätzen, dass wir in diesem System nicht nur die politischen Parteien haben, sondern auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die eine unheimliche Bindekraft und eine unheimliche Kraft auch Probleme zu lösen haben. Ich erlebe es bei meiner Organisation, dem Deutschen Roten Kreuz, aber auch im Zusammenspiel mit den anderen Hilfsorganisationen, ob das die Feuerwehren sind oder das Technische Hilfswerk oder die anderen Wohlfahrtsverbände. Da ist so viel Know-how da, so viel Engagement und Kraft da, was man staatlich gar nicht organisieren kann. Sie haben das gesehen bei Katastrophen wie dem Ahrtal zum Beispiel oder anderen Naturkatastrophen, die zu bewältigen waren oder auch in der Corona-Pandemie. Das wäre alles so nicht zu bewerkstelligen gewesen, wenn wir nicht dieses Engagement gehabt hätten.
Da würde ich Ihnen absolut zustimmen, gerade weil ich immer finde, neben so Wirtschaft und Sozialem, wo auch Zivilgesellschaft dazugehören kann, ist Zivilgesellschaft auch so ein drittes Standbein, finde ich, immer noch von einer Gesellschaft, weil sie so ein bisschen für das Miteinander sorgt, weil man ja gemeinsame Ziele hat und gemeinsame Aufgaben. Und wenn wir das jetzt nochmal vielleicht auf Richtung Einheit münzen, weil ich glaube schon, das, was Sie sagen, da stimme ich absolut zu. Vielleicht haben wir als Gesellschaft so ein bisschen, naja, vielleicht ist es auch aus meiner relativ jungen Sicht so, dass wir vielleicht so ein bisschen die gemeinsame Aufgabe aus den Augen verloren haben. Oder ich frage mich halt immer, woran das liegt, weil vielleicht liegt es auch an den Persönlichkeiten, dass Kohl und Schröder vielleicht noch so Personen waren, die gesagt haben, okay, wir ziehen das hier jetzt durch, es gibt einen klaren Plan und dann weiß aber jeder in diesem Land, was man jetzt selbst auch beitragen kann. Und haben Sie das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen verloren gegangen oder ist dieses Füreinander-Dasein überhaupt verloren gegangen?
Ich glaube, es ist durchaus noch vorhanden. Es wird nur vielleicht ein wenig zu wenig darüber geredet. Und es geht auch gelegentlich unter, weil das eine gute Nachricht ist, ja. Und solange alles läuft, ist ja alles okay, so in der, auch in der Berichterstattung. Die Berichterstattung, das ist ja auch die Aufgabe der Medien, konzentriert sich eher auf das, was noch nicht so gut läuft oder wo es Defizite oder Schwierigkeiten gibt. Aber also ich erlebe nur in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, faktisch ein nach wie vor großartiges Engagement im Hilfsbereich und im zivilgesellschaftlichen Bereich. Und das geht nicht nur bei meiner Wohlfahrtsorganisation und Hilfsorganisation, sondern das geht auch in die Sportvereine hinein, wenn ich sehe, was bei meinen Enkelkindern für Anstrengungen ehrenamtlich unternommen wird, um die Kinder im Sportverein zu aktivieren und zu fördern, das ist enorm. Ähnliches im Musikbereich und so. Sie haben in vielen Sektoren bei uns ein so großartiges, freiwilliges Engagement, das die Gesellschaft wirklich bereichert und auch zusammenhält in den Gemeinden. Das ist ein ganz großes Gut. Also ich kann nur immer wieder dazu appellieren, alle, die ein bisschen Möglichkeiten haben, entweder neben ihrer Berufs- oder Familientätigkeit oder nachher, ich mache das, meine Position ja auch alles ehrenamtlich, sich noch ehrenamtlich mit einzubringen, das ist eine echte Bereicherung für einen selbst, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Absolut. Und ich kann auch sagen, ich habe früher mich auch mal politisch engagiert. Und als ich da ausgestiegen bin und dann die Zeiten so schwierig wurden, kann ich einfach nur sagen, das hilft einem auch dabei, besser mit so schwierigen Momenten in der Zeitgeschichte klarzukommen, weil man sich auch wirkmächtig fühlt, wenn man das Gefühl hat, man kann auch was bewegen und man ist dem Ganzen nicht so ausgeliefert. Also ich kann euch auch nur empfehlen, engagiert euch irgendwo. Übernehmt euch dabei nicht, ne? Lasst das ruhig angehen. Jede helfende Hand ist wertvoll. Und ich glaube, ein positives Beispiel dafür ist ja vor allen Dingen gerade das Engagement im Bereich Flucht. Weil ohne das Engagement, das es schon 2015 gab und das dann jetzt mit dem Krieg in der Ukraine nochmal aufgenommen werden musste, wieder neu, hätten wir das alles nicht so gut gemeistert. Das ist ja vor allen Dingen, ja, eigentlich schade, dass der Staat diese Leistungen nicht so vorhält oder irgendwo in der Rückhand hat, dass sie leicht wieder reanimiert werden können. Aber die Zivilgesellschaft hat sich dort wieder auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, so, wir packen das jetzt an, wir machen das. Warum machen wir immer wieder dieselben Fehler, Frau Hasefeld? Das würde mich interessieren.
Sie meinen mit denselben Fehlern, dass man immer wieder zu wenig hat? Oder welche Fehler meinen Sie damit?
Genau, also um das zu präzisieren, ich meine, dass wir immer wieder diese Fehler wiederholen, dass wir zum Beispiel Strukturen aufbauen und sie dann verfallen lassen. Und wenn sie gebraucht werden, dann müssen sie nochmal komplett neu reanimiert werden. Und dazu ist der Staat dann irgendwie meistens ein bisschen zu langsam. Und die Zivilgesellschaft springt dann immer in die Bresche. Und das eigentlich ja auch immer unter sehr prekären Verhältnissen. Warum schafft man das von der Politik nicht, da mehr zu unterstützen?
Da stimme ich Ihnen sofort zu. Wir haben zum Beispiel bei den vielen Beratungstätigkeiten, zum Beispiel auch bei der Integrationsberatung von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen. Das sind nicht nur Geflüchtete, sondern auch Menschen, die zum Beispiel aus anderen Ländern bei uns Arbeit aufnehmen oder so. Immer eine Unterstützung des Staates nur für ein Jahr. Und dann muss wieder neu verhandelt werden. Und es muss auch ein Eigenbeitrag geleistet werden von Seiten der Organisationen, die diese Arbeit machen. Sie brauchen dazu aber sowohl Freiwillige, Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche, weil ja vieles auch mit Rechtsfragen und so weiter zu tun hat. Und allein an diesem Beispiel wird schon deutlich, dass man Integration als Daueraufgabe letztlich sehen muss. Das ist keine Aufgabe, die nur ein Projekt für ein Jahr ist, ja, sondern es ist eine Daueraufgabe und die muss auch finanziert werden. Und wir haben so viel Ehrenamtliche, die auch bereit sind, da sich einzubringen. Aber wenn keine hauptamtliche Unterstützung finanziert wird, dann brechen auch die Ehrenamtlichen weg. Und das ist etwas, was mir auch wirklich ein persönliches Anliegen ist, weil ich glaube, dass die Integration von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, eine so wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe ist, dass wir sie gar nicht hoch genug einschätzen können. Das Potenzial, das diese Menschen mitbringen, das darf nicht links liegen gelassen werden, sondern muss auch durch solche Integrationsbemühungen gehoben werden, dann sind sie auch eine echte Bereicherung. Ja.
Also ich finde das ganz spannend, was Sie sagen, weil wir sagen, ich komme ja eigentlich auch aus dieser antirassistischen Integrationsrichtung und es ist ja immer so, und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht weiß, ob alle Deutschen das so gut verstanden haben. Integration ist keine Einbahnstraße, sondern eine zweispurige Straße. Und wenn ich jemanden bei mir zu Hause einlade, dann zeige ich dem ja auch erstmal, wenn der für ein Wochenende da ist, wo alles ist, wie alles funktioniert, damit wir ein gutes Zusammenleben haben. Und ich habe aber manchmal so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise hatte ich letztens eine Moderation mit einem Polen, der seit 30 Jahren hier wohnt und Professor ist, der meinte, Deutsche verwechseln Integration manchmal mit Demütigung, weil sie gar nicht sehen, was dieser Integrationsprozess alles von den Menschen abverlangt. Also es ist ja selten so, dass die Leute einfach hier ankommen und direkt arbeiten können, sich integrieren können. Sie müssen eine Sprache lernen, sie müssen sich ein neues Netzwerk aufbauen. Sie fangen ja, selbst wenn sie zum Beispiel eine eigene Kfz-Werkstatt hatten in dem Land, wo sie herkommen, hier fangen sie dann oft an, nochmal eine Ausbildung nachzuholen, wieder ganz unten anzufangen. Und das geht schon mit gewissen Demütigungen einher, die manchmal so selbstverständlich genommen werden, aber es macht ja auch was mit den Menschen. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird von deutscher Seite nicht so versucht, deren Perspektive auch zu sehen, was die Leute brauchen, damit sie gut hier starten und anfangen können. Weil ich kenne wenig Leute, die nicht das Interesse haben, hier gut anzukommen und ihren Familien ein gutes Leben leisten zu können. Aber die Strukturen sind halt manchmal so schwer, hier auch Teil von werden zu können.
Ja, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon besprochen haben, mit vielen bürokratischen Vorschriften und Regelungen, die uns Einheimischen schon das Leben schwer machen und erst recht dann denen, die aus anderen Kreisen zu uns kommen und aus anderen Regionen zu uns kommen. Das ist ein wirkliches Problem. Und auch gerade deshalb ist die Integrationsaufgabe eine ganz wesentliche. Ich werde da auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Ich hoffe sehr, dass dieses künftig auch bei uns etwas stärker betont wird, wenn es um die Situation der Migrationspolitik geht.
Und dann vielleicht noch mal einen Gedanken da zur Einheit, weil ich habe mich immer gefragt, es wird dir immer wieder gesagt, also ich höre immer wieder so Sätze, ja, wenn die Leute sich nicht integrieren wollen, wenn die nicht Teil hiervon sein wollen, dann sollen sie halt wieder weggehen. Und ich frage mich immer, ist das nicht aber auch eine Form von Aktion-Reaktion? Weil wenn ich mir zum Beispiel die Einheit anschaue, Menschen wie meine Eltern, die als Vertragsarbeiter gekommen sind, oder wenn wir die BRD-Perspektive anschauen, der türkischen oder italienischen GastarbeiterInnen zum Beispiel, die wurden ja während der Einheit eigentlich nicht wirklich mitgedacht. Oder haben sie dann ein anderes Gefühl? Weil ich frage mich halt immer, ob dieses Mitdenken über so lange Perioden auch dazu führt, dass Menschen sich mit dieser Gesellschaft hier vielleicht nicht so ganz identifizieren. Plus, dann kommen doch diese ganzen Asyl- und Migrationsdiskurse, die so sehr kritisch und negativ sind, gerade dazu, dass die Leute sich denken, okay, wenn ihr uns hier nicht haben wollt, dann warum soll ich mich bemühen? Wie können wir das besser machen?
Ja, ich will noch einmal einen Blick auf die Zeit der Wiedervereinigung legen. Und Sie sagen, diejenigen, die aus anderen Ländern da schon bei uns waren, sind nicht mitgedacht worden. Das mag sein, aber es bezieht sich meines Erachtens nicht nur auf die Frage der Wiedervereinigung. Denn die kamen ja schon viel früher. Und da hat man auch aus heutiger Sicht den Integrationsbemühungen nicht den Stellenwert beigemessen, der damals schon angebracht gewesen wäre. Und in der Zeit der Wiedervereinigung war dann die Priorität natürlich eine andere. Ja, da gab es die Probleme zwischen Ost und West zu lösen. Da gab es die Aufgaben, international und national beiden Regionen zusammenzuführen. Ich erinnere mich noch an schwierige Verhandlungen mit den damals DDR-Verantwortlichen, aber vor allem auch mit einigen Ministern, wo ich nicht dabei war, und dem Bundeskanzler, mit den Alliierten. Das war ja alles nicht so selbstverständlich und einfach, den Abzug der russischen Truppen aus der damaligen DDR oder die Währungsreform umzusetzen, die Rente völlig umzustellen, die Eigentumsverhältnisse rechtlich in einem Kompromiss zu klären. Das war alles andere als einfach und erforderte letztlich die ganze Kraft der politisch Verantwortlichen, dass zu diesem Zeitpunkt und in diesem Zeitraum die Frage der Integration von denen, die schon da waren, nicht gerade im Fokus stand, erschließt sich, glaube ich, daraus.
Ja, aber ich finde, das kann man ja auch in der Politik mal ehrlich sagen, und das haben sie gerade auch getan, und dass man da vielleicht auch heute was dazulernen kann, weil ich habe mir jetzt nochmal ein Beispiel rausgesucht, zum Beispiel zur Wohnungspolitik, da sind sie ja konkret verantwortlich oder federführend mit gewesen. Ich habe mich immer gefragt, warum wurden denn von so städtebaulichen Maßnahmen oder planerischen Maßnahmen, das hat auch Gregor Gysi letzte Woche nochmal gesagt, dass so Leute immer in ein Viertel gesteckt wurden oder in ein großes Haus. Während als ich in London gelebt habe, da habe ich so Strategien gesehen, dass sie versucht haben, jetzt auch in die reichen Viertel, so Chelsea und Co., dann immer so Zentren zu schaffen in der Mitte, dass da Menschen mit Migrationsgeschichte nicht so gebündelt sind, damit sozusagen dieser Kontakt zur Bevölkerung mehr stattfinden muss und dadurch auch eine stärkere Integration. Wissen Sie, dass Sie über solche Maßnahmen vielleicht früher auch mal nachgedacht hatten? Oder hat man da einfach nicht dran gedacht? Weil ich meine, es waren ja auch andere Zeiten. Wir haben ja erst in den letzten Jahren uns auch mehr Sichtbarkeit erkämpft sozusagen.
Nein, aber da hat man schon nicht nur darüber nachgedacht, sondern auch darüber gesprochen. Man muss nur bedenken, dass Städteplanung und die Frage, wie Quartiere, auch solche, die neu entstehen oder solche, die sich verändern durch Städtebauförderung zum Beispiel, wie die zustande kamen, das macht nicht die Bundesregierung, das macht auch nicht die jeweilige Landesregierung, sondern das machen die Städte, also die Kommunen. Die sind dafür verantwortlich. Wenn die ein Baugebiet ausweisen, dann können die sagen und entscheiden, da kommt zum Beispiel sozialer Wohnungsbau hin, da soll eine Durchmischung kommen von großen und kleinen Familien, von Jungen und Älteren, eine Durchmischung von Einheimischen und Migranten und dergleichen. Das ist Entscheidung bei den Kommunen. Und das war, da gebe ich Ihnen recht, so in den 70er Jahren, 80er Jahren noch, also nicht unbedingt so an der Tagesordnung, aber das ist in den letzten Jahren, ich würde fast sagen Jahrzehnten, in den Kommunen wird stärker praktiziert, auch durch diese Durchmischung. Aber sie machen natürlich nicht eine staatliche Zuweisung, sondern sie können das auch nur durch entsprechende Vorgaben von Wohnungsgrößen und sozialen Wohnungsbau oder freiem Wohnungsbau machen. Auch die Kommunen nicht direkt, sondern das sind ja häufig private Investoren, die dann entscheiden, wen sie in ihre Wohnungen hineinlassen. Ja. Also das ist eine schwierige Gemengelage, aber ich habe den Eindruck, dass das, wie gesagt, in den letzten 20 Jahren schon ganz anders praktiziert wird, auch in den einzelnen Städten, als das noch vor 40 Jahren oder so der Fall war.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zu den letzten Fragen. Wenn Sie Ihrem jüngeren Selbst von 1989 einen Rat geben könnten, welcher wäre das?
Ach, ich bin eigentlich keine, die so mir selbst Ratschläge gibt, ja. Weil ich auch glaube, dass alles, was getan und entschieden wird, immer in der Zeit stattfindet mit dem Wissen, das man in dieser Zeit hat. Aber ich will auch nicht ausweichen, sondern würde da sagen, ich speise mich eigentlich auch, was Ratschläge anbelangt, an Jüngere, immer daraus, was habe ich erlebt, wofür bin ich dankbar. Und ich kann nur sagen, ich bin dankbar für das, was ich an Chancen hatte, würde gerne auch den heutigen Jugendlichen die Chancen geben, die unser eins hatte, freie Entfaltung der Talente, sage ich mal ganz allgemein, und auch ein Umfeld zu gestalten, das Gefühl mitzugeben, du kannst etwas für dich und deine Umwelt und deine Zukunft selber tun. Also nicht nur sich auszuruhen auf dem, was andere vielleicht entscheiden oder gar nur kritisieren, sondern sich aktiv mit einzubringen, das lohnt sich und das gibt auch Zufriedenheit für einen selber. Ganz abgesehen davon, dass es auch in einer freiheitlichen Demokratie letztlich auch die Aufgabe ist von jedem von uns, ja.
Sie haben da heute ja schon so einige Ausblicke gegeben. Aber was, glauben Sie, können wir aus der Einheit für die nächste Zeit für unsere Gesellschaft lernen?
Was können wir aus der Einheit lernen? Ich glaube, dass mehr als bisher erkennbar notwendig ist, dass wir miteinander mehr reden und weniger übereinander, also zwischen Ost und West. Nicht übereinander, sondern auch miteinander, dass der persönliche Kontakt immer wieder gepflegt wird. Ich mache das auf meiner Ebene auch mit. Ich habe Nachbarn bei mir im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und immer wieder häufig dort bin, die aus Dresden kommen. Ich mache das bei meinen Besuchen über das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise in den Landesverbänden, in den Kreisverbänden des Roten Kreuzes, in allen neuen Ländern und auch durch persönliche Kontakte und empfinde das immer als Bereicherung. Ich glaube, das können wir lernen, dass so manches Verständnis, das gelegentlich fehlt füreinander, dann verbessert wird.
Ja, das klingt doch schon nach einem wunderbaren Ausblick. Und was wünschen Sie sich für unser Land in den nächsten 20 Jahren?
Dass wir uns unsere Demokratie stabilisieren, dass das Ringen um richtige und gute Lösungen für die Menschen nicht in einem Schlagabtausch mündet, der nicht fair ist, sondern ich wünsche mir faire, aber auch durchaus deutliche Diskussionen und dann auch Entscheidungen, um die vorhandenen Probleme zu lösen. Ich wünsche mir auch ein großes Engagement der Bevölkerung, der Jungen und der Älteren, nicht ein Zurücklehnen oder gar ein Resignieren und eine Zufriedenheit der Bevölkerung, dass alle politisch Verantwortlichen und alle in der Zivilgesellschaft Verantwortlichen, alle im Behördenbereich Verantwortlichen sich immer deutlich vor Augen führen, dass sie die Aufgabe haben, den Menschen zu dienen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dieser Dienst am Menschen, das war auch für mich immer die Motivation, sowohl in der Politik als auch in meiner jetzigen Funktion.
Da muss ich ehrlich sagen, danke Ihnen, Frau Gerda Hasselfeld, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Sichtweise auf die Arbeit, die viele Leute leisten, die sich für diese Gesellschaft engagieren. Ich werde mir das auf jeden Fall auch wieder mehr zu Herzen nehmen und hoffe, dass es auch unsere Zuhörerschaft macht. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen für diesen tollen Austausch diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema Migration. Deswegen war das schon eine kleine Überleitung. Und wir haben dann das erste Mal zwei Gäste aus Ost und West dabei, die miteinander diskutieren. Das waren jetzt die ersten zwei Folgen. Da war das nochmal ein bisschen anders. Da haben wir einen Westblick, einen Ostblick gehabt aus der Politik. Und dann gehen wir in die Diskussion rein. Deswegen danke für Ihren Einblick, Frau Gerda Hasselfeld. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass das, was Sie sich für Deutschland wünschen, auch in Erfüllung geht.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ja, da sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Und ich überlege gerade, was ich so mitnehme. Also zum einen, dass CDU, CSU sozialen Wohnungsbau mal auf dem Schirm hatten. Fände ich toll, wenn wir da wieder hinkommen würden. Ich finde es toll, wie sie nochmal geschildert hat, wie sich so die Wohnungspolitik in Ostdeutschland gemausert hat und heute echt tolle Städte da sind, wo früher noch graue Tristesse geherrscht hat und das eine gemeinsame Kraftanstrengung war. Genauso wie die Zivilgesellschaft, die so stark ist wie nie zuvor in Ostdeutschland. Und die mehr gefördert gehört, weil sie oft in Lücken einspringt, die der Staat lässt. Migration war auch schon damals eine Thematik. Und das ist eine Daueraufgabe. Und ich fand es toll, dass sie so ehrlich war zu sagen, das hatte damals nicht wirklich jemand auf dem Schirm. Und das zeigt doch wieder, dass im Wohnungsbau genauso wie in der Integrationspolitik. Das eine Frechheit ist eigentlich, wenn Politiker jetzt dastehen und Menschen, die dazukommen, die Verantwortung dafür geben, dass es hier seit vielen Jahren Missstände gibt, die eigentlich die Politiker nicht vernünftig bearbeitet haben. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns die doch gerne per Mail an dennis.schiponder@taz.de oder besucht uns auf Insta, macht uns gerne Sprachnachricht, dann könnt ihr auch Teil der nächsten Folge werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, gebt uns gerne eine Bewertung und teilt uns, damit mehr Menschen an diesem Dialog teilnehmen können. Nächstes Mal ist das Thema Migration und wir werden das erste Mal zwei Gäste zu Gast haben. Ich freue mich schon sehr. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, macht es sich nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.